Vielleicht zuvor schon eine kurze Klärung des Begriffes. Die Pastoralbriefe, die gehören in das Corpus Paulinum hinein, stehen also unter den Paulusbriefen. Aber schon die Bezeichnung Pastoralbriefe zeigt drei Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist der Plural. 1. Timotheusbrief, 2. Timotheus und Titusbrief, die haben zwar also auch Einzelpersonen als Adressaten genannt, aber sie werden zusammengefasst unter dem Begriff Pastoralbriefe. Das heißt also schon, sie haben eine grundsätzliche Gemeinsamkeit, sodass man sie zu einem Briefkorpus zusammennehmen kann. Und das gleich als These auch vorweg, es ist davon auszugehen, dass diese drei Schreiben, 1 und 2 Timotheus, Titusbrief, auch als Briefkorpus konzipiert wurden und entstanden sind. Also die Zusammengehörigkeit ist meines Erachtens sehr deutlich zu erkennen. Wir werden darauf gleich noch zu sprechen kommen. Eine zweite Besonderheit ist, dass sie nicht eigentlich nur nach den Adressaten benannt werden, Titus, Timotheus, Timotheus, sondern dass sie zusammengefasst werden unter einem Oberbegriff Pastoralbriefe. Das heißt, es ist eine Gemeinsamkeit dieser drei Schreiben, dass es in ihnen um die Pastores geht, dass also um die Hirten, um die Leiter der Gemeinden. Das ist das Typische, sie handeln von der Leitung und Führung von christlichen Gemeinden. Und die dritte Besonderheit, die Adressierung an Einzelpersonen. Das ist für Paulus nicht typisch. Paulus schreibt, wie Sie ja wissen, an Gemeinden. Und das ist das Besondere der Paulusbriefe. Es sind Gemeindebriefe. Kenner der Bibel werden sofort sagen, aber wir haben ja auch den Philemonbrief. Das ist grundsätzlich richtig. Also der Philemonbrief ist der einzige authentische Paulusbrief, der an eine Einzelperson gerichtet ist, allerdings auch nicht an eine Einzelperson. Deshalb ganz kurz das Präskript des Philemonbriefes. Paulus, Gefangener Christi Jesu und der Bruder Timotheus, an unseren geliebten Mitarbeiter Philemon, an die Schwester Apphia, an Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also eine Adressierung, die zwar den Philemon an erster Stelle nennt, aber eingebunden in seine Hausgemeinde. Das ist bei den Pastoralbriefen etwas ganz anderes. Und deshalb gleich einmal zum Vergleich. Die Adressierung beim authentischen Paulus und die Adressierung beim ersten Philemonbrief. Für Paulus, wir haben Gemeinsamkeiten natürlich, Paulus als Absender und dann die Selbstvorstellung ist sehr wichtig immer für Paulus, Apostel Christi Jesu, im ersten Timotheusbrief auch Apostel Christi Jesu, dann aber an die Ekklesia Gottes, meistens wird es übersetzt mit Kirche Gottes, ist da wohl besser zu übersetzen mit Gemeinde, denn es geht um die Gemeinde in Korinth, an die Gemeinde Gottes in Korinth, im Unterschied dazu an Timotheus, seinen echten Sohn durch den Glauben. Das hat eine kleine Konsequenz. Der Schlusswunsch, Gnade und Friede, bei Paulus immer euch, zum Beispiel auch beim Philemonbrief. 1. Timotheusbrief, Gnade, Friede. Hier wird die Gemeinde nicht mehr genannt, sondern nur der Adressat. Timotheus bzw. Titus ist der Empfänger des Gnaden- und des Segenswunsches. Also ich denke, dass man hier schon sehen kann, der Charakter der Pastoralbriefe geht zwar aus, auch Paulus Apostel Christi Jesu, aber ist gerichtet an eine Einzelperson und deshalb ist alles, was folgt, an diese Einzelperson gerichtet und nicht mehr an eine Gemeinde. Jetzt will ich mal einen Anschluss herstellen zur Vorlesung von Herrn Brostmeier vom letzten Mal. Es ging dort um das Paulusbild der Apostelgeschichte. Und Herr Brostmeier hat betont, dass das Paulusbild der Apostelgeschichte besondere Konturen hat, und zwar Konturen, die weniger vom historischen Paulusbild bestimmt sind, das kommt auch dazu, aber die vor allem bestimmt sind von der Konzeption des Verfassers. Und wenn man jetzt die beiden Paulusbilder vergleicht, Paulusbild der Apostelgeschichte und das Paulusbild der Pastoralbriefe, muss ich noch eins gleich dazu sagen, die Pastoralbriefe sind nach bester Argumentation nicht von Paulus geschrieben worden, sondern gehören zu den Deuteropaulinen. Sind also pseudepigraphische Schriften. Die Argumentation, die Begründung folgt dann noch. Das Paulusbild der Apostelgeschichte noch einmal zurück ist also, wie Herr Brostmeier auch dargestellt hat, vor allem vom Verfasser bestimmt. Und Paulus tritt in der Apostelgeschichte vor allem auf als der auserwählte Verkünder des Evangeliums an die Heiden. Entspricht in etwa auch noch dem historischen Paulusbild. Und deshalb, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, ab der Mitte der Apostelgeschichte ist eigentlich nur noch Paulus aktiv. Auf seinen drei Missionsreisen bis zum Schluss, zur Erinnerung, wo Paulus dann nach Rom kommt und in Rom in einer sehr lockeren Gefangenschaft lebt. Eine zweite Gemeinsamkeit kann man darin sehen, dass Paulus auch als Modellfall für die Hinwendung zum christlichen Glauben vorgestellt wird. In der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Damaskus-Erlebnis des Paulus und der Weg des Paulus vom Verfolger zum Verkünder des Evangeliums geht natürlich über die Taufe. Paulus wird also getauft und damit ist er auch Vorbild für alle, die sich dem christlichen Glauben zuwenden. Sie nehmen den Glauben an und Zeichen der Annahme des Glaubens ist die Übernahme der Taufe. Gemeinsamkeiten, also auch das Apostelbild, das Paulusbild der Pastoralbriefe, ist nicht so sehr bestimmt von dem, was man über Paulus weiß, aus seinen Briefen, sondern von der Konzeption des Autors. Nun aber noch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Paulusbild der Apostelgeschichte und dem Paulusbild der Pastoralbriefe. Das haben Sie hier gleich stehen. Paulus, Apostel Christi Jesu. Wenn Sie sich erinnern, Herr Brostmeier hat darauf hingewiesen, in der Apostelgeschichte haben wir eine ganz eigene Konzeption, nämlich den 12er Apostolat. Bereits bei der Berufung der 12 schreibt Lukas in Kapitel 6, er wählte aus den Jüngern 12 aus, die er auch Apostel nannte. Diese 12 Apostel stehen auch am Anfang der christlichen Gemeinde, allerdings fehlt einer, nämlich der Judas. Weil aber dieser 12er Apostolat die Grundkonzeption des Verfassers ist, muss der 12er Kreis wieder muss der Fehlende ersetzt werden, das heißt, es kommt zur Nachwahl des Matthias. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und 2. Also hier haben wir dann eine eigene Konzeption. In den Pastoralbriefen ist Paulus Apostel, und zwar der Apostel schlechthin. Den Pastoralbriefen taucht sonst kein Apostel auf. Es wird keiner Apostel genannt. Unterschied etwa zu Paulus, wenn Paulus seine Biografie darstellt, Galaterbrief, er schreibt, er ging hinauf nach Jerusalem, um den Kephas kennenzulernen und die vor ihm Apostel waren. Und er traf dort den Kephas, Jakobus und von den anderen Aposteln traf ich keinen, schreibt er. Galater Kapitel 1. Also für Paulus ist selbstverständlich, für den geschichtlichen Paulus, er ist Apostel. Er nimmt sich sehr ernst als Apostel, aber es gibt natürlich auch noch andere Apostel. In den Pastoralbriefen nur Paulus wird Apostel genannt. Und hier eine Besonderheit der Pastoralbriefe hinsichtlich der Darstellung des Weges des Paulus. Herr Brustmann hat Ihnen auch das letzte Mal schon zwei Texte vorgestellt, nämlich die, wo Paulus über seine Vergangenheit spricht. Wir kommen gleich noch zum deutschen Text. Gemeinsamkeiten. Also wir haben im Galaterbrief einen Hinweis auf seine Vergangenheit, im Philipperbrief und im 1. Timotheusbrief. Gemeinsamkeiten haben Sie hier grün untermalt. Gemeinsamkeiten bei allen drei Darstellungen ist, Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Idiokonten ekklesian tutiu im Galaterbrief, im Philipperbrief, diokonten ekklesian und auch im 1. Timotheusbrief, diokten. Paulus ist Verfolger gewesen. Gemeinsamkeiten. Jetzt aber die wesentlichen Unterschiede. Paulus gibt zweimal den Grund an, warum er die Gemeinde verfolgt hat. Im Galaterbrief, er war ein über die Maßen, ein Zelotes ton patrikon paradoseon, also ein über die Maßen, ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen. Das heißt, er hat sich strengstens an die jüdische Glaubenstradition gehalten. Ähnliches haben wir hier auch im Philipperbrief. Er spricht von der Dikaiosyne ten en nomo. Er spricht von der Gerechtigkeit, die dem Gesetz entspricht. Und deshalb schreibt er, ich war untadelig, amemtos, in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Jetzt aber zum Verfasser, zum Paulus der Pastoralbriefe, den müssen wir dann in Anführungszeichen setzen. Wie erklärt Paulus der Pastoralbriefe seine Verfolgung der Gemeinden? Er war ein Hybristes, ein Blasphemos, er war also er hat geleugnet. Und die Begründung, er handelte unwissend und en apistia, im Unglauben. Da dreht sich der heilige Paulus im Grab um, wenn er das hört, dass er im Unglauben gehandelt hat. Für ihn undenkbar. Seine Verfolgung der Gemeinden war im Glauben begründet. Also noch einmal, Galater, er hat die Kirche Gottes verfolgt, weil er sich für die Überlieferungen der Väter eingesetzt hat. Philipperbrief, er lebt als Pharisäer, verfolgt die voll Eifer die Kirche, entsprechend der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Und jetzt der Paulus der Pastoralbriefe. Er war ein Lästerer und er war ein Frevler und er hat gehandelt unwissend und im Unglauben. So etwas kann unmöglich der historische Paulus schreiben. Wenn Sie die beiden, wenn Sie das vergleichen mit Philippa und Galater, dann sehen Sie, das sind ganz andere Welten und eine ganz andere Erklärung für die Verfolgung. Und das ist, denke ich, auch eines der wichtigsten Argumente dafür, dass die Pastoralbriefe nicht von Paulus selbst stammen können. Denn so etwas hätte er nie geschrieben. Und das entspricht natürlich auch historisch gesehen nicht dem, was wir von Paulus wissen, dass er unwissend gehandelt hätte und im Unglauben. Im Hintergrund steht natürlich für Paulus, den frommen Pharisäer, ein ganz tiefer Glaube an das Gesetz, an die Überlieferung der Väter, an die biblische Tradition. Soweit also ein erster Blick auf die Darstellung des Paulus, selbst die Darstellung des Paulus in den Pastoralbriefen. Wobei gleich, und das noch einmal, der Unterschied zum historischen Paulus deutlich wird, a, in der Adressierung und b, auch in der Selbstdarstellung des Apostels. Jetzt aber ein Blick auf die Pastoralbriefe selbst, den Inhalt und den Aufbau. Wir können sie gleichsam als eine Einheit betrachten, ich habe schon darauf hingewiesen, dass sie also als Briefkorpus wohl entstanden sind. Und das wird auch deutlich, wenn man jetzt die drei Briefe miteinander vergleicht. Wir haben letztlich in den Pastoralbriefen zwei Themen, die sich gewissermaßen durchziehen. Das erste Thema ist, Abwehr von Irrlehren, Kampf gegen Irrlehrer. Gleich im 1. Timotheusbrief, gleich am Anfang in Kapitel 1, der Hinweis ist des Paulus an den Timotheus, er hat ihn in Ephesus zurückgelassen, damit er gegen die vorgeht, die Falsches lehren. Heterodidaskalein, das ist der Vorwurf des Verfassers, also Abwehr von Irrlehren und Irrlehrern. Und dann kommt gewissermaßen positiv, wie geschieht das am besten, die Abwehr von Irrlehrern, indem wir die Gemeinde ordentlich strukturieren. Und deshalb gleich in den Kapiteln 2 und 3 eine Konzeption der Gemeinde, wie sie nach Meinung des Verfassers am besten gegen die Irrlehrer geeignet ist. Und dann kommt wieder in Kapitel 4 eine Warnung vor den Irrlehrern und wieder kommt eine kurze Anmerkung zur Gemeindeordnung, wie der Verfasser sie sich vorstellt. Und den Schluss bildet dann wiederum die Warnung vor falscher Lehre, also im 5. Teil. Der 2. Timotheusbrief fällt ein wenig aus dem Rahmen. Der 2. Timotheusbrief ist so etwas wie ein Testament des Paulus. Paulus ist in Rom als Gefangener und er bereitet sich auf das Martyrium vor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt. Im Übrigen wartet auf mich der Kranz der Gerechtigkeit, schreibt Paulus, also der nicht historische Paulus. Aber auch in diesem 2. Timotheusbrief, wo also sehr stark auch die persönlichen Motive betont werden, haben wir wieder die Warnung vor Irrlehren. Titusbrief. Die Aufgaben des Titus werden beschrieben. Zuerst einmal, er muss Älteste einsetzen. Dann wird dort auch erzählt, was die Ältesten zu leisten haben. Und dann folgt gleich wieder der Hinweis, wichtig ist es, gegen die Irrlehrer vorzugehen. Dann haben wir im Titusbrief den Hinweis auf Standespflichten, wie man sich als Christ, als frommer Christ zu verhalten hat. Und dann folgt wieder die Warnung vor Irrlehren. Wir haben also eine deutlich gemeinsame Struktur dieser 3 Briefe, deren beide Schwerpunkte sind, eine Neuordnung der Gemeinde nach der Konzeption des Verfassers, die anders ist als die paulinische Gemeinde, da kommen wir noch darauf zu sprechen, und damit verbunden eine Warnung vor Irrlehrern. Nun ein Blick auf die Briefsituation, die hier vorausgesetzt wird in den Pastoralbriefen. Zuerst einmal bei den Adressaten. Dass Timotheus und Titus als Adressaten gewählt werden, ist natürlich nicht zufällig. Timotheus und Titus gehören in den Kreis der Verkünder des Evangeliums, die um Paulus versammelt sind. Eine kurze Zwischenbemerkung. Man spricht meistens von Schülern des Paulus. Das Problem ist, dass wir nur den Paulus aus der Tradition kennen. Wir haben nur Paulusbriefe. Und Paulus stellt natürlich sowohl sein Wirken als auch das Wirken der anderen aus seiner Perspektive dar. Und deshalb tauchen die eigentlich immer nur als Mitarbeiter auf, was wohl der Bedeutung der beiden nicht ganz gerecht wird, sondern die beiden waren auch sehr eigenständige Verkünder des Evangeliums. Und sie werden auch in besonders brenzligen Situationen auch von Paulus eingesetzt, um Situationen zu bereinigen, die Paulus offensichtlich durch seine etwas ruppige Art provoziert hat. Aber jetzt nur noch ein Blick auf die beiden. Timotheus, er wird in der Apostelgeschichte genannt in Kapitel 16, und dort wird er von Paulus ausgewählt als Begleiter. Apostelgeschichte 16, also der Timotheus wird von Paulus auf der 2. Missionsreise ausgewählt und er ist mit Paulus auf dieser 2. Missionsreise. Er besucht die Gemeinden mit Paulus in Thessalonich, in Korinth und in Philippi. Timotheus hat dort sicherlich auch sehr eigenständig gewirkt. Und Paulus schickt beispielsweise auch den Timotheus von Korinth aus nach Thessalonich zurück, weil er von dort sehr überhastet abgereist ist. Und Timotheus muss die Gemeinde wohl beruhigen, dass der Paulus nicht einer von diesen Reiseaposteln oder von diesen Reisepredigern ist, der schnell kommt und dann sofort wieder verschwindet. Also da hat er eine wichtige Aufgabe, dann auch mit Philippi hat Timotheus eine wichtige Aufgabe. Die Bedeutung des Timotheus zeigt sich auch darin, dass er einige Male als Mitabsender genannt wird. Also im 1. Thessalonicher Brief, 2. Korinther und im Philipperbrief und wie gehört im Philemonbrief, Paulus, Apostel Christi Jesu und Timotheus. Er wird mitgenannt, aber er wird von Paulus nie als Apostel bezeichnet. Apostel bleibt der Chef, er allein, Paulus. Und dieser Timotheus wird jetzt im 1. Timotheusbrief vorgestellt als einer, der von Paulus zurückgelassen wird in Ephesus. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten. 1. Timotheus 1, 3. Also nach dieser Konzeption befindet sich der Timotheus in Ephesus, von Paulus dort eingesetzt, um gegen Irrlehrer vorzugehen. Das ist Timotheus, der also auch in den Paulusbriefen häufig auch auftaucht und in der Apostelgeschichte. Titus, der andere Paulusbegleiter, wird in der Apostelgeschichte nicht genannt. Das ist eigentlich erstaunlich. Paulus selbst nennt den Titus einige Male, vor allem im Konflikt mit Korinth. 2. Korintherbrief, wenn Sie mal den 2. Korintherbrief lesen, dann taucht der Titus vor allem wieder auf, um die Feindschaft zwischen dem Paulus und der korinthischen Gemeinde zu beenden. Das war wohl eine Auseinandersetzung, die man nur als Feindschaft bezeichnen kann. Der Konflikt war durch Paulus selbst wohl unlösbar. Titus reist nach Korinth und schafft es, dass die Gemeinde den Paulus als Apostel wieder akzeptiert. Also bei Paulus selbst spielt Titus eine wichtige Rolle, etwa auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Apostelkonzil. Paulus sagt, er ging hinauf nach Jerusalem zusammen mit Barnabas und nahm auch den Titus mit, Galater Brief, Kapitel 2, Vers 3. Die Besonderheit des Titus ist, er ist nicht Jude, er ist Grieche und ist nicht beschnitten. Auf dem Apostelkonzil geht es, wie Sie ja wissen, um die Frage, müssen Heiden, die zum christlichen Glauben übertreten, den christlichen Glauben annehmen, verpflichtet werden, a, auf das Gesetz und b, müssen sie sich beschneiden lassen. Paulus setzt sich auf dem Apostelkonzil mit dem gesetzesfreien Evangelium durch. Und ein Hinweis ist für ihn wichtig, nicht einmal Titus, mein Begleiter, der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Dort wird im Galaterbrief das Apostelkonzil ganz aus der Sicht des Paulus dargestellt. Und Sie kennen Apostelgeschichte 15, dort haben wir auch eine Darstellung des Apostelkonzils, allerdings geht es dort ganz anders. Dort wird dieser Weg zu den Heiden durch zwei wichtige Vertreter der Gemeinde vorbereitet, nämlich durch Petrus und durch Jakobus. Ich meine, dass der Grund dafür, dass der Titus nicht genannt wird, für den Verfasser der Apostelgeschichte darin liegt, dass er ihn aus dieser Situation, Apostelkonzil, heraushalten wollte, denn entscheidend für den Weg zu den Heiden ist das, was Petrus und was Jakobus auf dem Apostelkonzil sagen. Also Titus, auch eine wichtige Person, und Titus ist von Paulus zurückgelassen worden auf Kreta, und das schreibt der Verfasser am Anfang des Titusbriefes: Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, berufen, um die Auserwählten Gottes zum Glauben und zur Erkenntnis der wahren Gottesverehrung zu führen. Und dann: Ich habe dich in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu Ende führst und in den einzelnen Städten Älteste einsetzt, wie ich dir aufgetragen habe. Also hier auch ganz deutlich, worum geht's? Die Gemeinde muss strukturiert werden. Älteste werden eingesetzt, sollen eingesetzt werden, die dann die Gemeinde leiten, die eine besondere Aufgabe haben. Also die beiden sind in den Orten Ephesus und Kreta zurückgelassen worden. Und wo ist Paulus? Paulus befindet sich nach dem zweiten Timotheusbrief im Gefängnis. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 8. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt die Kraft dazu. Und dieses Gefängnis ist in Rom. Ebenfalls 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 16. Der Familie des Onesiphorus schenke der Herr sein Erbarmen, denn Onesiphorus hat mich oft getröstet und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Als er nach Rom kam, suchte er unermüdlich nach mir, bis er mich fand. Hier haben wir wieder eine Übereinstimmung zwischen Apostelgeschichte und der Darstellung des Paulus in den Pastoralbriefen. Paulus ist Gefangener in Rom, wie Sie sich, wenn Sie sich erinnern. Paulus wird nach Rom überführt und befindet sich dort in Gefangenschaft, aber in einer sehr lockeren Gefangenschaft, sodass er noch mit Freimut das Evangelium verkündigen kann. Also Timotheus und Titus sollen im Auftrag des Paulus die Gemeinden neu ordnen, neu strukturieren, und sie sollen auch gegen die Irrlehrer kämpfen. Das sind die beiden entscheidenden Aspekte. Es ist ja schon immer deutlich geworden, dass wir einen Unterschied zwischen dem echten Paulus und dem Paulus der Pastoralbriefe haben. Nur zur Erinnerung, für mich ist also eines der wesentlichen Hinweise auf den deuteropaulinischen Charakter die Art und Weise, wie Paulus sich hier vorstellt. Als Hybristes, als einer, der in Unglauben gehandelt hat, ist für den historischen Paulus unmöglich, dass er so etwas geschrieben hätte. Es kommen allerdings weitere Gründe dazu, die gegen eine Abfassung der Pastoralbriefe durch den historischen Paulus sprechen. Da wäre zuerst einmal die hier vorausgesetzte historische Situation. Nach der Apostelgeschichte reist Timotheus zusammen mit Paulus von Ephesus weiter nach Makedonien. Nach der Darstellung der Pastoralbriefe hat Paulus den Timotheus in Ephesus zurückgelassen. Da finden wir sonst nirgendwo einen Hinweis. Timotheus ist sonst auch in der Darstellung der Apostelgeschichte und auch bei Paulus immer bei Paulus dabei und wird nicht vom historischen Paulus irgendwo eingesetzt. Das heißt also, diese Situationsbeschreibung, dass Timotheus in Ephesus zurückgelassen wurde, passt nicht zu den Angaben A des Paulus selbst und B der Apostelgeschichte. Nun zum Titus auf Kreta. Es wird da vorausgesetzt, dass Paulus in Kreta Mission betrieben hätte. Denn Titus sollte das, was er begonnen hatte, zu Ende führen. aber von einer missionarischen Tätigkeit des Paulus auf Kreta wissen wir nichts. Paulus landet zwar einmal kurz auf Kreta bei der Überfahrt nach Rom, aber für eine wirkliche missionarische Tätigkeit wäre da keine Zeit geblieben. Das heißt, die vorausgesetzten Situationen: Timotheus wird in Ephesus zurückgelassen, Titus in Kreta. Diese vorausgesetzten Situationen passen nicht zum Bild, das wir auch über Paulus aus der Apostelgeschichte und aus den Paulusbriefen gewonnen haben. Die Situationen, die also hier vorausgesetzt werden, sind Fiktion des Verfassers. Ephesus, dass Ephesus gewählt wurde, kann man eigentlich verstehen, denn Ephesus ist sicherlich ein Ort, wo Paulus vor allem auf der dritten Missionsreise sich längere Zeit aufgehalten hat, gehört also zu den Zentren der paulinischen Mission. Warum aber Kreta? Da kann man eigentlich nur spekulieren. Vielleicht ist Kreta auch gewählt worden, um gewissermaßen als Gegengewicht zu diesem gut paulinisch begründeten Ort Ephesus noch einen nicht von Paulus so stark und nicht von Paulus betroffenen Ort auch zu wählen, um dort auch diese Formen der Gemeindeordnung und der Auseinandersetzung darzustellen. Also die vorausgesetzte Situation passt nicht zu dem, was wir über Paulus wissen. Ein wichtiges Argument gegen paulinische Verfassung sind dann die Sprache der Pastoralbriefe und der Stil. Das erste Argument, was die Sprache angeht, ist natürlich ein Argument, das für sich allein nicht unbedingt zählen würde. Nämlich, wenn man die Wörter betrachtet, die in den Pastoralbriefen vorkommen, dann findet man eine Menge von Wörtern, die sonst bei Paulus nicht vorkommen. Um einfach nur mal die Zahlen zu nennen. Wir haben 848 Wörter in den Pastoralbriefen. Und von diesen 848 Wörtern kommen 306 nicht in den echten Paulusbriefen vor. Also ist doch eine beachtliche Anzahl von Begriffen, die für die Pastoralbriefe doch typisch sind, die bei Paulus nicht vorkommen. Und wenn man den Wortschatz der Pastoralbriefe betrachtet, dann kann man feststellen, hier haben wir sehr stark Einfluss von hellenistischer Sprache, hellenistischer Begrifflichkeit. Viele Begriffe begegnen uns auch in der hellenistischen profanen Ethik. Nur ein paar Beispiele, zum Beispiel der Begriff Eusebia, Frömmigkeit. Ein sehr wichtiger Begriff in den Pastoralbriefen, Frömmigkeit Eusebia oder Eusebos 10, fromm leben. Eusebia gehört also zu den bevorzugten Begriffen der Pastoralbriefe, taucht bei Paulus nicht auf. Ein zweiter Begriff, der auch in den Pastoralbriefen für die Christologie wichtig ist, ist Epiphaneia, also Erscheinung. Auch kein typisch paulinischer Begriff. Oder ein anderer Begriff, um das vielleicht wenigstens an einigen Punkten noch etwas zu verdeutlichen. Wir haben in den Pastoralbriefen häufig den Titel Sorter. Wenn wir die Christologie noch kurz ansprechen, dann wird das wieder auftauchen. Sorter, der Retter, der Heiland. Hier haben Sie dann wieder eine Übereinstimmung mit Lukas, denken Sie an die Kindheitsgeschichte des Lukas, der Engel, der den Hirten verkündet, heute ist euch in der Stadt Davids geboren, der Sorter. Der Sorter ist also ein gut hellenistischer Begriff, bei Lukas taucht er auch auf, um vielleicht das gleich dazu zu sagen, ich meine, dass Lukas, Apostelgeschichte und Pastoralbriefe zur gleichen Zeit anzusetzen sind, nämlich Ende des ersten Jahrhunderts. Und hier kommt dann die Sprache aus der hellenistischen Welt immer stärker auch zur Geltung. Also Soter wäre ein solcher Begriff, der für Paulus auch wichtig ist, oder Menschenfreundlichkeit, Philanthropia, ein gut griechischer Begriff aus der hellenistischen Ethik, Philanthropia, auch in den Pastoralbriefen bezeugt, nicht bei Paulus. Oder ein weiterer Begriff, der uns später noch begegnen wird, Paratheke. Paratheke ist die Überlieferung. Und das taucht immer wieder in den Paulus, in den Pastoralbriefen auf, diese Paratheke. Glaubensgut könnte man es am besten übersetzen. Glaubensgut oder Glaubensüberlieferung. Natürlich hat der veränderte Wortschatz nur relativen Argumentationswert. Häufig wird gesagt, der Paulus wird ja auch älter, der Paulus kommt in der Welt herum und Paulus lernt ja auch neue Begrifflichkeit kennen. Und er ändert gewissermaßen seine Sprache und seinen Stil. Aber wenn man die anderen Paulusbriefe betrachtet, dann kann man sehen, er hat eine sehr konstante Begrifflichkeit, die immer eigentlich sich durchzieht und die immer wieder auch auftaucht. Und diese beiden Begriffe, vor allem auch Paratheke, passen nicht ohne weiteres in das paulinische Verständnis seines Evangeliums. Glaubensgut. Für Paulus geht es um die Pistis, um den Glauben. Und interessant ist, natürlich taucht Pistis auch auf in den Pastoralbriefen. Bei Paulus Pistis Glaube. In den Pastoralbriefen hat Pistis eher schon die Bedeutung Gläubigkeit. Also zusammen mit Eusebia Frömmigkeit und Gläubigkeit, gutes Gewissen. Das kennzeichnet den Frommen, den Christen. Also auch eine Akzentverlagerung. Ein Vorschlag, um den anderen Wortschatz zu erklären, ist die Sekretärshypothese. Also Paulus würde sagen, wir müssen mal wieder einen Brief schreiben an den Timotheus und an den Titus und er hat irgendeinen Begleiter dabei, der der griechischen Sprache mächtig ist und Paulus sagt ihm, also schreibt den beiden mal. Sie sollen aufpassen, dass die Gemeinde in Ordnung ist und so weiter. Wenn man das akzeptieren würde, dann würde aber es heißen, dass der Sekretär sehr große Freiheit hat. Die einzige Verbindung zu Paulus wäre der Auftrag. Aber der Verfasser der Pastoralbriefe würde dann in eigener Form, in eigener sprachlicher Kompetenz schreiben. Also da ist auch nicht viel gewonnen, wenn man die Sekretärshypothese bemüht. Um vielleicht noch einen anderen Begriff zu nennen oder eine Wendung, es taucht immer wieder auf die Wendung Pistos Hologos. Pistos heißt nicht nur gläubig, sondern auch treu. Also Pistos Hologos, zuverlässig ist das Wort. Und diese Wendung, manchmal noch verbunden mit und jeder Annahme würdig, diese Wendung taucht 5-mal auf in den Pastoralbriefen. Bei Paulus nie. Zuverlässig ist das Wort. Und dann wird etwas zitiert. Das heißt also zusammengenommen, sowohl die Sprache als auch der Stil der Pastoralbriefe sprechen dagegen, dass hier der authentische, der historische Paulus schreibt. Sondern es spricht dafür, dass ein uns, ich sage es gleich dazu, unbekannter Christ diese Briefe verfasst hat. Sie aber, um deren Akzeptanz zu erreichen, unter den Namen des Apostels Paulus gestellt hat. Auseinandersetzung prägen natürlich auch die echten Paulusbriefe. Denken Sie etwa an den Galaterbrief, wo es um den Kampf für das gesetzesfreie Evangelium geht, oder auch an die Korintherbriefe, wo Paulus immer wieder auch mit bestimmten Situationen in den Gemeinden sich auseinandersetzen muss. Etwa auch in Korinth die Spaltung der Gemeinde in verschiedene Gruppen. Also das ist auch bei Paulus immer wieder der Fall, dass er in Auseinandersetzungen eingebunden ist mit den Gemeinden. Aber hier haben wir eine Besonderheit in den Pastoralbriefen, die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern, die dort auftauchen. Ihnen wird zum Vorwurf gemacht, dass sie von der gesunden Lehre, das heißt vom rechten Glauben, abweichen. Und wir finden im 1. Timotheusbrief am Schluss eine Formulierung, die auch auf den Charakter dieser Irrlehren, die sich in allen drei Briefen zeigen, hinweist. Dort schreibt Paulus, den müssen wir wieder in Anführungszeichen setzen, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 20, Timotheus, bewahre das, was dir anvertraut worden ist, die Paratheke, also Phylaxonten Paratheken. Halte dich fern von den gottlosen Geschwätz und den falschen Lehren der sogenannten Erkenntnis, des Pseudonymu Gnosios. Die in den Gemeinden der christlichen Verkündigung gefährlich werdenden Irrlehren sind also gnostische Strömungen. Da sie ja sowohl im NT als auch dann in der frühen Kirchengeschichte mit der Gnosis noch sich befassen, brauchen wir hier vielleicht nicht so sehr darauf eingehen. Was ist Kennzeichen dieser Gnosis, die hier vorgestellt wird als eine Gefahr für die christlichen Gemeinden? Die Irrlehrer kommen aus der Peritomä, also aus dem Judentum. Titus, Kapitel 1, Vers 10. Es gibt viele Ungehorsame, Schwätzer und Schwindler, besonders unter denen, die aus dem Judentum kommen. Also die Menschen, die falsche Lehren vertreten, sind nach dieser Aussage vor allem auch Personen, die vom jüdischen Glauben herkommen. Und diese Personen, diese Irrlehrer, streiten um das Gesetz. Das wird im 1. Timotheusbrief gleich deutlich. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Also Streit um das Gesetz. Und der Anspruch dieser sogenannten Irrlehrer ist, dass sie das Gesetz besser auszulegen verstehen. Und diese Irrlehren sind auch verbunden mit Mythen und mit Genealogien. Vielleicht wenigstens ein Textbeispiel dafür aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Gottlose Fabeln, Altweiberfabeln, weise zurück, übe dich in der Frömmigkeit. Mythen und Genealogien sind also Gegenstand der Untersuchungen und dagegen wendet sich der Verfasser. Eine Besonderheit in diesen Gemeinden oder eine Gefahr liegt auch in einem soteriologischen Enthusiasmus. Das ist allerdings nicht ganz neu, sondern damit muss sich Paulus auch schon in Korinth auseinandersetzen. Nämlich, wenn jemand getauft wird, dann ist er gewissermaßen in den Kreis derer aufgenommen, die von Gott gerettet werden. Wer getauft ist, sagt Paulus selbst, neue Schöpfung. Dann sagen die Christen, manche Christen sagen, ja, was wollen wir noch mehr? Wir sind neue Schöpfung, also wir sind bereits gerettet, wir sind im Heil. Paulus sagt, ja, im Prinzip schon, aber. Also Paulus muss bereits in Korinth diesen christlichen Enthusiasmus, der also sagt, wir sind gerettet, uns kann eigentlich nichts mehr passieren, immer wieder bremsen. Und Ähnliches finden wir auch hier in den Pastoralbriefen. Und dort wird als eine Irrlehre vorgestellt, wenn Leute sagen, das ist im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 18, wenn Leute sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Und der Verfasser qualifiziert das als Abweichung von der Wahrheit. Also Leute, die von der Wahrheit abgeirrt sind, behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 18. Auch hier der Versuch oder auch das Interesse, auf der einen Seite zwar diesen Zustand des Heils für die Getauften zu betonen, aber gleichzeitig die eschatologische Perspektive aufrechtzuerhalten. Die Vollendung des Heils steht noch aus und steht noch in der Zukunft. Der gnostische Charakter der sogenannten Irrlehrer in den Pastoralbriefen, in den Gemeindepastoralbriefen, dieser gnostische Charakter zeigt sich sodann in zwei Hinweisen, die ganz kurz gehalten sind, aber die doch recht deutlich sind. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 10, wird wieder vor Irrlehrern gewarnt. Und dort taucht dann wenigstens an zwei Aspekte, tauchen zwei Aspekte auf, die diese Irrlehrer inhaltlich ein bisschen charakterisieren. Der Verfasser, ich lese mal von Anfang an, Kapitel 4, der Geist sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Sie werden sich betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden, getäuscht von heuchlerischen Lügen, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Und jetzt, sie verbieten die Heirat und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch dazu geschaffen hat, dass die, die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit Dankbarkeit zu sich nehmen. Also zwei inhaltliche Probleme, Verbot der Ehe und Enthaltung von gewissen Speisen. Letzteres könnte man auch erklären aus einer Übernahme jüdischer Traditionen. Das erste ist wohl besser zu erklären aus dem gnostischen Denken, Verbot zu heiraten. Sie wissen ja, die Gnosis ist eine sehr stark antimateriell ausgerichtete Geisteshaltung. Der Mensch wird gerettet durch Erkenntnis, durch Gnosis. Er muss erkennen, woher er kommt, nämlich von Gott. Er muss erkennen, wohin er verbannt ist, der göttliche Funke, nämlich in die Leiblichkeit. Und er muss gleichsam wieder den Weg zurückgehen in die göttliche Fülle. Gnostisches Denken ist also sehr stark auch ein antimaterielles Denken. Und da Kinder zeugen auch Fortsetzung der Materie ist, wird in manchen gnostischen Systemen die Heirat negativ bewertet oder sogar verboten. Im Übrigen, wenn man das im Hintergrund sieht, dass es also Strömungen gibt, die also sagen, nicht heiraten, dann kann man auch erklären, dass in den Pastoralbriefen die bisweilen etwas banal anmutende Betonung von Ehe und Kindern auftaucht. Zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15. Die Frau wird dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie in Glaube und Liebe und Heiligkeit ein besonnenes Leben führt. Auf diesen Text, im Gesamtkontext, kommen wir noch einmal zu sprechen. Häufig wurde auch dem Verfasser zum Vorwurf gemacht, dass er also hier doch eine sehr banale Ethik vertreten würde. Wenn man aber den Kontext sieht, in dem solche Aussagen stehen, dass es also hier darum geht, sich gegen gnostisches Denken zu wehren, dann werden diese Anweisungen oder diese Aussagen doch verständlicher. Der Tradition entsprechend, glaube ich, sollte man eine kurze Pause einsetzen bis 10 Minuten. Bis gleich. Danke. Nur an diesen beiden Punkten kann man sie wirklich greifen. Verbot zu heiraten und das Verbot von bestimmten Speisen. Wir haben hier also die einzigen konkreten Bezugnahmen. Ansonsten gibt sich der Verfasser der Pastoralbriefe zufrieden mit einer sehr allgemeinen Polemik gegen die, die nicht seinen Glauben teilen. Wir haben also eine sehr formale Ketzerpolemik. Der Verfasser setzt also dazu die in der Umwelt bekannten Lasterkataloge ein. Also die, die nicht mit seinem Glauben übereinstimmen, sind von Grund aus böse. Das kann man vielleicht gleich am Anfang des ersten Timotheusbriefes sehen, wo also gesagt wird, der Timotheus soll in Ephesus bestimmten Leuten verbieten, falsche Lehren zu verbreiten, die sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechtsregistern abgeben. Und dann schreibt er, wir wissen, das Gesetz ist gut, wenn es im Sinn des Gesetzes angewendet wird. Und das bedeutet, dass das Gesetz nicht für die Gerechten bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Ungehorsame, für Gottlose und Sünder, für Menschen ohne Glauben und Ehrfurcht, für solche, die Vater oder Mutter töten, für Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, für Leute, die lügen und Meineide schwören und all das tun, was gegen die gesunde Lehre verstößt. Also hier wird dann ein sehr schematisches Bild gezeichnet. Wir sind im Besitz der gesunden Lehre, der rechten Lehre und die anderen sind die Bösewichte. Und um diesen Kontrast besonders anschaulich darzustellen, werden die, die nicht mit der Glaubenstradition übereinstimmen, mit allen möglichen schlimmen Sachen belegt. Das ist also eine geläufige Polemik gegen Leute, die nicht den gleichen Glauben haben, die nicht die gleiche Überzeugung teilen. Typische Ketzerpolemik. Dann auch etwa wieder im 2. Timotheusbrief, auch Kapitel 3. Da weitet er die Polemik noch ein bisschen aus. Also in den letzten Tagen, schreibt der Verfasser, werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden selbstsüchtig, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, roh, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vermögen als Gott zugewandt. Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit werden sie verleugnen. Wende dich von diesen Menschen ab. Das sind also die Irrlehrer und denen wird wieder alles Schlechte zugesprochen. Und jetzt kommt dann noch so ein Seitenhieb, der für die Pastoralbriefe typisch ist. Das ist gegen die Frauen. Zu ihnen gehören die Leute, die sich in die Häuser einschleichen und dort gewisse Frauen auf ihre Seite ziehen, die von Sünden beherrscht und von Begierden aller Art umgetrieben werden. Frauen, die immer lernen und die doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Auf diese Einschätzung werden wir später noch einmal zurückkommen. Das ist also ein Aspekt in den Pastoralbriefen, die Auseinandersetzung um die Rolle der Frau in der Gemeinde. Und hier haben Sie schon einen deutlichen Hinweis, die Rolle der Frau in der Gemeinde soll zurückgedrängt werden. Dazu gleich später dann noch ein paar Aspekte. Also es geht nicht um inhaltliche Auseinandersetzung, sondern es geht um sehr plakative Abgrenzung. Hier sind die, die den rechten Glauben, die gesunde Lehre vertreten, das sind wir. Und die anderen, das sind die Bösen. Und denen kann man alles gewissermaßen unterstellen und zuschreiben. Weil sie aber von Haus aus, von Grund aus böse sind, deshalb soll man sich mit ihnen gar nicht auseinandersetzen. Wenn Sie sich an Paulus erinnern, wenn Sie Paulus lesen, bei Paulus haben Sie immer auch argumentative Auseinandersetzungen. Er begründet seine Position und er versucht aufzuzeigen, dass die, die nicht seine Glaubensposition teilen, nicht recht haben. Das will der Verfasser der Pastoralbriefe nicht mehr, sondern er schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, in den Versen 14 bis 16, rufe ihnen das ins Gedächtnis zurück und beschwöre sie bei Gott, sich nicht um Worte zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, als ein Mann, der offen und klar die wahre Lehre vertritt. Das ist das Wichtigste, die wahre Lehre vertreten. Gottlosem Geschwätz geh aus dem Weg. Solche Menschen geraten immer tiefer in die Gottlosigkeit und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Also solchen Auseinandersetzungen geh aus dem Weg. Nicht argumentieren, nicht streiten und diskutieren, sondern die eigene Glaubensposition als die einzig mögliche hinstellen. Das wird an anderer Stelle auch wieder betont, etwa im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Lass dich nicht ein auf törichte Auseinandersetzungen und Erörterungen über Geschlechtsregister, auf Streit und Gezänk über das Gesetz. Sie sind nutzlos und vergeblich. Also keine Aufforderung zu argumentativer Auseinandersetzung, sondern das Festhalten an der Paratheke. Die Paratheke wird als die einzig mögliche Form des Glaubens hingestellt und alles andere ist unnütz, verderblich und widerspricht dem rechten Glauben. Und zur Ketzerpolemik gehört natürlich auch immer dazu, dass sie nicht nur in der Lehre falsch sind, sondern zur Ketzerpolemik gehört auch, dass sie moralisch disqualifiziert sind und disqualifiziert werden. Also Vatermörder, Kindermörder, Knabenschänder und so weiter. Das sind natürlich jetzt nicht ad hoc erfundene Begriffe, sondern das ist Tradition. Das sind diese Tugend- und Lasterkataloge, die Sie auch bei Paulus finden. Und die dienen dazu, um gewissermaßen die beiden Gruppen einander gegenüberzustellen. Die Bösen, die kriegen die Lasterkataloge und die Guten kriegen die Tugendkataloge zugesprochen. Der Verfasser will also für eine Konsolidierung im Inneren der Kirche und im Inneren der Gemeinden sich einsetzen. Vielleicht ein Zitat eines Verfassers, der sich mit der Geschichte des Urchristentums befasst hat. Philipp Vielhauer schreibt, es geht dem Verfasser um Abgrenzung nach außen und um Konsolidierung im Innern der Kirche. Dem Zweiten würde ich zustimmen. Konsolidierung im Innern der Kirche. Dem Ersten aber nicht, wenn Philipp Vielhauer schreibt, dem Verfasser geht es um Abgrenzung nach außen, dann stimmt das eigentlich nicht. Dem Verfasser geht es darum, von den Christen zu fordern, dass sie sich an den moralischen Standard halten, dass sie ordentliche Menschen sind. Die Christen und vor allem die Repräsentanten des christlichen Glaubens sollen dem Ideal entsprechen, das von führenden Personen in der damaligen Zeit erwartet wird. Um das am Beispiel des Episkopos noch zu verdeutlichen. Im 1. Timotheus, Kapitel 3, geht es um die Anweisungen für den Episkopos. In eckigen Klammern eine Anmerkung. Es ist hier die Rede vom Episkopos Wenn Sie Übersetzungen lesen, lesen Sie immer Bischof. Die Einheitsübersetzung sollte etwas überarbeitet werden. Ich habe die Pastoralbriefe zugesprochen bekommen. Dann habe ich gedacht, ich versuche es mal, ob wir den Bischof rauskriegen. Ist nichts zu machen. Der Bischof ist drin, der bleibt drin. Also der Episkopos ist natürlich nicht unser Bischof. Der Episkopos hat ganz weit gefächerte, gar nicht so eindeutige Aufgaben. Und deshalb hatte ich gemeint, es wäre besser, wenn man den Episkopos oder einfach den Vorsteher stehen lässt, um diese Allgemeinheit der Bedeutung noch offen zu lassen, welche Aufgaben er hat. Das wird auch nie so eindeutig gesagt. Aber der bleibt drin, der Bischof. Jetzt aber, was kennzeichnet den Bischof oder Episkopos? Der Episkopos soll sein, 1. Timotheus Kapitel 3, ein Mann ohne Tadel, und jetzt wieder, nur einmal verheiratet, ich meine, es heißt dort Mias Gynaikos Andra. Kann man nicht genau sagen, was das ist. Ich meine, es heißt, er soll eine ordentliche Ehe führen, soll eine Frau haben und nicht noch vielleicht drei daneben. Also, ein Mann ohne Tadel, eine ordentliche Ehe führen, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren, kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll, nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Ein guter Familienvater, und er soll die Kinder zu Gehorsam und allem Anstand erziehen. Und dann noch eine Besonderheit, er soll kein Neubekehrter sein, sonst könnte er hochmütig werden und dem Gericht des Teufels verfallen. Und noch das Letzte, er muss auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Er muss bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben. Nochmal zurück zu dem Zitat von Vielhauer. Es geht dem Verfasser um Abgrenzung nach außen. Das stimmt nicht. Die Christen müssen sich darum bemühen, dass sie mit ihrem Leben auch von den anderen Menschen ernst genommen werden, von den Nichtchristen. Auf dieses Ideal kommen wir später dann gleich nochmal zu sprechen. Es wird also von den Gemeindeverantwortlichen erwartet, dass sie ein Leben führen, wie es andere Personen, die in führenden Positionen sind, auch führen. Damit sind wir auch schon bei der Gemeindeverfassung, die auch doch ganz deutlich andere Züge aufweist wie die Gemeinde des Paulus. Wir sind gewissermaßen auf dem Weg, dass sich verschiedene Ämter ausbilden. Immer wieder werden genannt die Presbyteroi, also die Ältesten, und es wird genannt der Episkopos, also der Vorsteher der Gemeinde. Es werden dann auch genannt Diakone, wobei diese Diakone meines Erachtens sowohl Männer als auch Frauen sein können. 1. Timotheus, Kapitel 3. Diakone sollen sein, achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben, nicht gewinnsüchtig. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Häufig finden Sie in den Übersetzungen, ebenso sollen ihre Frauen ehrbar sein, steht nicht da. Ich denke, dass hier auch Frauen im Dienst des Diakons gemeint sind. Also ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Also wir haben eine starke Betonung von Personen, die in den Gemeinden besondere Funktionen wahrnehmen, wobei wir nicht wissen, wie sich etwa die Funktion, die Aufgabe des Episkopos unterscheidet von der Aufgabe des Diakons. Eine eindeutige Trennung findet noch nicht statt. Und es ist nicht so, dass wir hier sagen könnten, die Diakone sind in dieser Zeit bereits für die sozialen Belange verantwortlich. Nein, die Diakone sind sicherlich genauso auch wie der Episkopos und wie die Presbyteroi verantwortlich für die Verkündigung des Evangeliums, für die Gestaltung des Gemeindelebens. Und hier bildet sich dann auch schon langsam heraus der Gedanke der Sukzession. Paulus hat diesem Timotheus die Hände aufgelegt und er ermahnt ihn, leg niemand vorschnell die Hände auf. Das heißt, wir haben noch nicht eindeutige Sukzession, aber die ersten Schritte zum Sukzessionsgedanken finden wir bereits in den Pastoralbriefen. Und der Verfasser favorisiert meines Erachtens die Episkopos-Verfassung. Also einen Mann, der an der Spitze der Gemeinde steht. Dem entspricht dann auch die Ekklesiologie, auf die wir dann später noch gleich zu sprechen kommen, nämlich eine Ekklesiologie, die sich am Haus orientiert. Ich habe schon immer hingewiesen, dass es darum geht, dass die Paratheke bewahrt wird. Andere Begriffe sind da die gesunde Lehre, die bewahrt werden muss. Wie gesagt, Pistis hat bereits den Charakter der Rechtgläubigkeit, Eusebia, Eusebos, Zen, fromm Leben. Das ist gewissermaßen das Ziel und das soll für die Christen kennzeichnend sein. Fromm Leben. Nicht streitsüchtig sein, wie gerade beim Episkopos vorgelesen, oder auch wie bei den Diakonen, oder noch ein drittes Beispiel bei den Presbyteroi und Episkopos aus dem Titusbrief, gleich am Anfang Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Ein Ältester soll unbescholten nur einmal verheiratet sein, ich meine besser, soll unbescholten sein und eine gute Ehe führen. Seine Kinder sollen gläubig sein. Ein Bischof muss unbescholten sein, weil er das Haus Gottes verwaltet. Nicht überheblich und jähzornig, kein Trinker, nicht gewalttätig oder habgierig. Er soll das Gute lieben, gastfreundlich sein, besonnen, gerecht, fromm und beherrscht. Ähnliches hatten wir beim Episkopos und bei den Diakonen. Also die Tugenden, die man so eigentlich erwartet. Und es hat sich in der Überlieferung hier ein Stichwort eingebürgert. Der Verfasser der Pastoralbriefe würde so etwas vertreten wie eine christliche Bürgerlichkeit. Und bei Paulus wäre das als alles doch viel höher gestellt. Da geht es um ganz andere Dinge. Und jetzt haben wir die ganze Sache verflacht. Was macht den Christen aus, dass er ein ordentlicher Mensch ist? Und da hat der Verfasser der Pastoralbriefe immer darunter zu leiden gehabt, dass man ihm also eine sehr naive Vorstellung von Gemeinde unterstellt hat. Allerdings, wenn man die Entwicklung in den letzten Jahren betrachtet, dann kann man sagen, dass doch alle in den Kirchen diese Anordnungen des Verfassers der Pastoralbriefe ernst genommen hätten. Also wir haben eigentlich keinen Grund, diese Forderungen des Verfassers zu belächeln. Gegenteil. Das aber nur nebenbei, also eine überhebliche Abqualifizierung dieser Darstellung des Verfassers der Pastoralbriefe, was christliches Gemeindeleben angeht, dazu haben wir eigentlich überhaupt keinen Anlass. Sondern wenn das für die christlichen Gemeinden zutreffen würde, dann wäre eigentlich alles in bester Ordnung. Ein entscheidendes Argument, und damit kommen wir wieder an den Anfang zurück, für die Nichtabfassung der Pastoralbriefe durch Paulus ist das Paulusbild. Das habe ich ja schon ausführlich vorgestellt. Der Paulus der Pastoralbriefe nähert sich schon an die Heiligsprechung an. Es ist fast schon der heilige Paulus, der hier spricht. Vor allem im zweiten Timotheusbrief wenn er sagt, ich habe den Glauben bewahrt, die Treue gehalten. Auf mich wartet der Kranz der Gerechtigkeit. Also eine Abfassung der Pastoralbriefe, die nicht auf den historischen Paulus zurückgehen dürfte, sondern auf einen uns nicht bekannten Christen, der gar nicht unbedingt aus der Paulusschule kommen muss. Ein Christ, der allerdings die Paulusbriefe kennt, der die Paulusbriefe kennt und jetzt neue Paulusbriefe schreibt. Und jetzt ist die Frage, warum neue Paulusbriefe? Und warum Briefe unter dem Namen des Paulus? Zwei Argumente. Das erste ist das Argument der Kontinuität. Mit Paulus ist natürlich die frühchristliche Tradition verknüpft. Und der Verfasser schreibt unter dem Namen des Paulus, um die Kontinuität zu betonen. Und gleichzeitig die Wahl des Namens des Paulus, um seine anderen Positionen unter den Schutz des Paulus zu stellen. Er schreibt Paulusbriefe, aber er wiederholt gerade nicht Paulus, sondern er schreibt Paulusbriefe, die jetzt auf die neuen Herausforderungen in den Gemeinden eingehen. Also das ist das Ziel des Verfassers, unter dem Namen des Paulus den Problemen, den gegenwärtigen Problemen in den Gemeinden gerecht zu werden. Das werden wir dann kurz bei der Ekklesiologie noch etwas anschauen. Das hat natürlich jetzt auch Konsequenzen für die Datierung der Paulus, der Pastoralbriefe, nicht von Paulus geschrieben. Wann Paulus gestorben ist, wissen wir nicht. Wohl in den 60er Jahren, wahrscheinlich in Rom, möglicherweise aufgrund eines Prozesses. Wissen wir aber auch alles nicht. Das wird dann später auch in der Überlieferung festgehalten. Paulus wird in Rom vor Gericht gestellt, wird verurteilt und wird hingerichtet. Das ist das Bild, das sich in der Tradition entwickelt hat. Wir wissen es nicht genau. Aber es dürfte wohl auch zutreffen, was in der Apostelgeschichte auch steht, dass er als Gefangener nach Rom gekommen ist. Wann die Pastoralbriefe geschrieben wurden, wissen wir auch nicht. Und da gibt es natürlich auch immer Diskussion und Streit. Ich meine, dass man am besten die Jahrhundertwende als Entstehungszeit annehmen kann. Und zwar finde ich ein Argument dafür am muss ich es gerade mal suchen. Am Anfang des zweiten Timotheusbriefes, da schreibt er gleich zu Beginn im Kapitel 1 ab Vers 3, ich danke Gott, dem ich schon wie meine Vorfahren mit reinem Gewissen diente. Ich danke Gott bei Tag und bei Nacht in meinen Gebeten, in denen ich unablässig an dich denke. Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, habe ich Sehnsucht, dich zu sehen, um mich wieder im Herrn und von Herzen freuen zu können. Denn ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois, in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Also die Konzeption des Verfassers der Pastoralbriefe ist so ausgerichtet, dass der Adressat in der dritten Generation lebt. Und damit wären wir in etwa am Übergang vom ersten zum zweiten Jahrhundert. Natürlich lässt sich das jetzt nicht eindeutig festlegen. Das wissen wir bei den neutestamentlichen Schriften nicht. Aber für diese Entstehung um 100 sprechen sich auch in jüngerer Zeit einige Neutestamentler aus, um vielleicht nur einen zu nennen. Ingo Brohr in seiner Einleitung, er schreibt auch, dass die Zeit um 100 als Abfassungszeit plausibel ist. Also nicht sicher, plausibel. Viel mehr, glaube ich, kann man auch nicht sagen. Wenn man etwas anderes behauptet, dann muss man auch vorsichtig argumentieren. Zum Beispiel setzt Gerd Häfner in dieser Einleitung von Ebner Schreiber, auch in jüngster Zeit entstanden, 2008, Gerd Häfner setzt die Entstehung, die Abfassung der Pastoralbriefe viel später an, um 140. Allerdings muss er auch sehr vorsichtig argumentieren. Er schreibt, es ist nicht ausgeschlossen, die Pastoralbriefe später als heute allgemein üblich anzusetzen. Heute allgemein üblich ist 100, also nicht ausgeschlossen, sie später anzusetzen. Und dann schreibt er, die Datierung um 100 ist nicht so gesichert, wie dies durch die Mehrheitsverhältnisse nahegelegt wird. Auch eine spätere Ansetzung um 140 ist möglich. Möglich ist natürlich viel. Aber da sehen Sie auch, ist möglich. Aber das ist eine doch recht zurückhaltende Argumentation. Die Frage ist immer, was spricht dafür? Was spricht wirklich dafür, die Pastoralbriefe so spät anzusetzen? Dagegen spricht meines Erachtens, dass wir in dieser Zeit, Ende des 1. Jahrhunderts, bereits so etwas wie einen ersten Kanon von Paulusbriefen vorauszusetzen haben und dass der Verfasser der Pastoralbriefe versucht, sich noch in diese paulinische Tradition einzuklinken. Das ist um 140 schon sehr, sehr schwierig. Denn da haben wir sicherlich schon beinahe den paulinischen Kanon abgeschlossen. Kanon jetzt nicht im kirchenrechtlichen Sinn, sondern einfach die Sammlung der Paulusbriefe. Die dürfte sicherlich 100, vielleicht noch 110 abgeschlossen sein. Und wenn einer noch da rein will, dann muss er um diese Zeit, und der Verfasser will natürlich da rein, dann muss er um diese Zeit Ende des 1. Jahrhunderts wohl schon geschrieben haben. Also meines Erachtens spricht das meiste dafür, dass wir die Abfassung der Pastoralbriefe um 100 anzusetzen haben. Nun zum Schluss noch zwei Themen, die auch den Unterschied zwischen Paulus und dem Pastoralbrief noch etwas verdeutlichen. Vielleicht zuerst zur Ekklesiologie. Machen wir erst den Paulus. Sie wissen ja, die paulinische Ekklesiologie hat das Bild vom Leib. Wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Also die Gemeinde ist wie der Leib. Und das wird im 1. Korintherbrief jetzt dann veranschaulicht. Es gibt verschiedene Gnadengaben, einen Geist, einen Herrn, einen Gott. Und jetzt Vers 7 ist wichtig. Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen ist. Das sind die zwei wichtigen Stichworte. Jedem ist die Offenbarung geschenkt. Und wichtig ist, wozu ist ihm die Offenbarung geschenkt? Damit sie anderen nützt. Also die Einbindung des Charisma eines jeden Einzelnen in die Gemeinde ist bedeutsam. Und deshalb wird aufgezählt, dem einen, dem anderen, einem Dritten, wieder einem anderen, einem anderen, einem anderen, einem anderen und so weiter. Also Paulus hört fast nicht auf, aufzuzählen, was es alles für Möglichkeiten der Geistesgaben gibt. Die gehören alle zur Gemeinde dazu und wichtig ist, nicht, dass einer gut schwätzen kann, sondern dass sie anderen nützt. Das ist die paulinische Konzeption von Gemeinde. Das Bild vom Leib ist natürlich in der Umwelt, in der Antike, auch an anderen Stellen. Da wird für den Staat verwendet. Und Paulus wendet jetzt dieses Bild vom Leib an für die Gemeinde. Und alle sind in dieser Gemeinde für den Glauben verantwortlich. Es kann sich keiner ausklinken. So wie der Fuß nicht sagen kann, ich brauche die Hand nicht. Natürlich braucht er die Hand. Und gerade wenn Sie mal diesen Text, auch 1. Korinther 12, lesen, dann sehen Sie, wie Paulus hier sein Gemeindebild entwickelt. Und jetzt im Vergleich dazu jetzt das Gemeindebild der Pastoralbriefe. Das Gemeindebild der Pastoralbriefe ist nicht mehr bestimmt vom Bild des Leibes, sondern vom Bild des Hauses. 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Ich schreibe dir das alles, obwohl ich hoffe, bald zu dir zu kommen. Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Hauswesen Gottes, Oikos-Tiu heißt es, verhalten muss. Das heißt, in der Kirche des lebendigen Gottes, die die Säule und das Fundament der Wahrheit ist. Mit dem Bild vom Haus haben wir natürlich eine ganz andere Konzeption. Das Haus funktioniert, es gibt in der Antike sogar eine eigene Ökonomik, also eine Lehre vom Haus. Das Haus funktioniert dann, wenn der, der an der Spitze des Hauses steht, dafür sorgt, dass alle das tun, was ihnen zusteht. Entscheidend ist also der Hausverwalter. Die Ökonomia, der Ökonomos, ist verantwortlich dafür, dass im Haus alles läuft und alles funktioniert. Diese Ekklesiologie wäre für Paulus meines Erachtens undenkbar gewesen. Paulus vertritt noch diese charismatische Gemeindestruktur, Bild vom Leib. Die Frage ist natürlich, wie kommt der Verfasser dazu jetzt diese, der kennt natürlich den Paulus, hundertprozentig. Aber er sagt, jetzt sind wir in der dritten christlichen Generation, das mit dieser charismatischen Gemeindestruktur funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns was Neues überlegen. Und deshalb denke ich auch aus pragmatischen Gründen die Wahl des Oikos als Bild für die Gemeinde. Wobei noch was anderes dazukommt, es ist ein gewisser Druck von außen. Christliche Gemeinden, die also charismatisch leben, machen bisweilen wohl auch den Eindruck eines chaotischen Haufens und machen nicht unbedingt den besten Eindruck nach außen hin. Und das will ja der Verfasser. Er müsste einen guten Eindruck nach außen machen, sagt er. Also orientiert euch an der bewährten Struktur der Ökonomik und macht es in den Gemeinden genauso. Das hat sich über Jahrhunderte bewährt. Also auch eine gewisse Konzession an die Umwelt. Ich habe schon hingewiesen, eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich in den Pastoralbriefen mit der Stellung der Frau. Gehen wir zuerst zu Paulus, auch wieder aus dem 1. Korintherbrief. Es geht mir in diesem Zusammenhang nur um diese Verse 4 und 5, also wo Paulus 1. Korinther 11 schreibt, Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann das Haupt der Frau, Gott das Haupt Christi. Auf die Probleme wollen wir nicht eingehen, sondern es geht nur um 4 und 5. Wenn ein Mann betet oder prophetisch redet und sein Haupt bedeckt, entehrt er sein Haupt. Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer Geschorenen. Welche Praxis da dahinter steht, warum sie ihr Haupt bedeckt lassen soll und warum sie sich da entehrt, das können wir beiseite lassen. Mir geht es nur um eins. In dieser Zeit, in der Paulus den 1. Korintherbrief schreibt, sagen wir Mitte der 50er Jahre, ist es selbstverständlich, dass ein Mann genau das Gleiche tut wie eine Frau, nämlich betet oder prophetisch redet. Das heißt, Männer und Frauen sind in der Verkündigung aktiv. Für Paulus selbstverständlich. Diesen Aspekt will ich hier betonen. Das ändert sich jetzt in den Pastoralbriefen. 1. Timotheus Kapitel 2. Hier geht es mir vor allem um die beiden Verse, die großgedruckten 1 Timotheus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht, auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ein erster Aspekt. Warum betont der Verfasser hier, dass die Frau das und das tun soll? Einfach deshalb, weil die Frau noch in dieser Zeit, Ende des ersten Jahrhunderts, wie von Paulus angesprochen, aktiv in der Gemeinde tätig ist. Sie verkündet und sie lehrt. Und der Verfasser der Pastoralbriefe will das ändern. Warum will er das ändern? Wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich steckt dahinter wieder eine aktuelle Auseinandersetzung, mit gnostischen Kreisen. In gnostischen Kreisen ist die Leiblichkeit etwas, was es gewissermaßen abzutöten gilt. Der Leib ist eigentlich nebensächlich und deshalb ist die Frage Mann oder Frau zweitrangig. Frauen haben also auch in den gnostischen Gemeinden eine besondere Stellung. Wenn sie aber in den gnostischen Gemeinden eine Stellung, eine gute, hervorgehobene Stellung haben, dann muss sich die rechtgläubige Gemeinde natürlich anders verhalten. Das heißt, Kennzeichen der Gemeinde mit der gesunden Lehre ist, dass die Frau eben nicht, so wie bei den Männern, auch lehrt. Es ist eine gewisse defensive Einstellung, die hier meines Erachtens darauf spricht, dass der Verfasser sagt, bei uns darf es nicht sein, wie in den gnostisch beeinflussten Gemeinden, wo die Frauen selbstverständlich mitreden, sondern bei uns müssen die Frauen schweigen. Ich gehe davon aus, dass der Verfasser also auch Gründe hatte, um diese Anweisung zu erlassen. Ich denke, es wäre auch überheblich, wenn wir sagen, was schreibt er für einen Blödsinn. Er hatte, denke ich, bestimmte Gründe. Eine andere Frage ist, was die Wirkungsgeschichte dann macht. Und wenn die Wirkungsgeschichte sich auf diese Aussagen der Pastoralbriefe festlegt, dann kann der Verfasser der Pastoralbriefe nichts dafür. Der Verfasser sagt, ihr könntet eigentlich auch mal selber überlegen, was für euch wichtig ist. In meiner Zeit war das wichtig. Ich musste versuchen, der christlichen Gemeinde ein Bild zu vermitteln, das jetzt wirklich sich von den gnostischen Gemeinden unterscheidet. Also man macht dem Verfasser der Pastoralbriefe immer zum Vorwurf, dass er hier etwas schreibt, was sich in der Kirchengeschichte festgesetzt hat. Für seine Zeit ist er verantwortlich, ab dem Jahr 200 nicht mehr. Da müssen die Christen selber wieder überlegen, selber denken. Sollten sie selber überlegen und selber denken, ob sie einfach bei dieser Situation stehen bleiben dürfen. Aber das, denke ich, ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass die Pastoralbriefe nicht von Paulus geschrieben worden sind, sondern dass sie eine ganz andere geschichtliche Situation voraussetzen. Zum Schluss noch ein Blick auf die Christologie, um hier auch ein bisschen die Kontinuität zu Paulus und gleichzeitig auch den neuen Weg etwas zu zeigen. Zwei Texte, 1 Korinther 8 und 1 Timotheus Kapitel 2. Hier zitiert Paulus einen Text, den er sicherlich nicht ad hoc formuliert hat. Es geht mir nur um ein paar Begriffe. Und zwar schreibt er, es ist ein Gott, heißt Theos, und es ist ein Herr, Jesus Christus. Und interessant, in den Pastoralbriefen finden wir was Ähnliches. Heis Theos und heis Christos Jesus. Also diese Betonung, ein Gott und einer Christus Jesus, findet sich bei beiden, bei Paulus und in den Pastoralbriefen. Bei Paulus haben wir allerdings jetzt noch besondere Akzentuierungen. Das Attribut bei Theos ist Pater, also ein Gott, den Vater. Und das Attribut bei Jesus Christus ist, er ist der Herr, Kyrios. In den Pastoralbriefen haben wir dann die charakteristische Akzentverlagerung. Ich habe darauf hingewiesen, das Soter ist ein wichtiges Stichwort. Und zwar sowohl für Gott, also Gott ist unser Retter. Das ist angebracht und gut vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und dann ein Gott. Das, was Gott will, ist vorher schon genannt worden, nämlich er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und es ist einer, und jetzt kommt eine besondere Betonung bei Christus, nämlich ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt fügt der Verfasser noch etwas ein, nämlich der Anthropos Christos Jesus. Bei Paulus der Kyrios Jesus Christus, der Herr Jesus Christus. Und der Verfasser der Pastoralbriefe schreibt, stimmt alles, aber der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist der Mensch Christus Jesus. Dass der Verfasser hier Anthropos einfügt bei Christus Jesus, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass er genau das betonen will. Dieser Jesus ist als der Mittler des Heils der, der Mensch geworden ist. Und da möchte ich Sie auf eine gewisse Parallelität hinweisen. Denken Sie an den Prolog des Johannesevangeliums. Johannesevangelium ist wohl in derselben Zeit entstanden, um die Jahrhundertwende. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Der Logos ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Der Logos ist nicht Mensch geworden, sondern Fleisch. Also auch Johannes betont im Prolog in seinem Evangelium die Fleischwerdung des Logos. Es gibt wohl in dieser Zeit, Übergang vom 1. zum 2. Jahrhundert, auch Strömungen, die dieses Menschsein oder dieses Fleischgewordensein eigentlich als dem Logos, zum Logos nicht passend ansehen. Und deshalb hier also vom Verfasser auch in den Pastoralbriefen die Betonung, dieser Jesus, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, als der, der Mensch geworden ist. Wir haben also einerseits die Kontinuität zu Paulus in Grundaussagen. Heißt Jos, heißt Christus Jesus. Da geht nichts dahinter. Das ist gewissermaßen die Basis. Aber die Ausformulierung dieser Glaubensbasis lässt verschiedene Möglichkeiten offen. Paulus betont den Kyrios, das ist der Herr. Und der Verfasser der Pastoralbriefe in einer anderen Situation betont, es ist der Mensch, Christus Jesus. Wenn man sich einmal klar macht, was bei uns im Kanon Platz hat, welche unterschiedlichen, zum Teil auch gegensätzlichen Aussagen die Kirche als kanonisch erklärt hat, dann muss man sich, denke ich, manchmal wundern, wie kleinkariert wir eigentlich in der Kirche mit Diskussionen und solchen Fragen der Glaubenslehre umgehen. Wir haben doch ein hervorragendes Zeugnis im neutestamentlichen Kanon und die Möglichkeit unterschiedlicher, zum Teil auch gegensätzlicher Aussagen. Das müsste man eigentlich auch aushalten. Danke für Ihre Geduld. Soweit zu den Pastoralbriefen.